Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei meinem Podcast Next to the Track, zu meinem ersten Podcast quasi aus der Sommerpause, ja, die ja gerade immer noch ist in der Formel 1. Noch zwei rennfreie Wochenenden, glaube ich, oder? Ja, bevor es dann wieder losgeht in Zandvoort an der Nordsee, an der Küste. Worauf ich mich jetzt schon freue, kann ich sagen. Aber trotzdem gab es einige Themen, die so, ja, in der Formel-1-Welt rumkursiert sind. Unter anderem ein paar Fahrerentscheidungen und auch noch andere wichtige Entscheidungen von den jeweiligen Teams. Über all das wollen wir natürlich heute sprechen. Aber bevor wir damit anfangen, kommen wir einmal natürlich noch zurück auf die erste Saisonhälfte quasi. Auf die müssen wir nämlich auch nochmal, oder über die müssen wir auch nochmal sprechen. Und das machen wir heute in einer bestimmten Form. Und zwar ziehen wir sozusagen eine kleine Bilanz zur Sommerpause. Meine Tops und Flops, ja, für die ersten 12 Rennen waren es, glaube ich. Genau. Und ich habe mal so ein bisschen geschaut, wer mich so am meisten überzeugt hat, wer so am wenigsten. Und dann wollen wir, würde ich, oder können wir auch direkt rein starten, würde ich sagen. Und wir starten tatsächlich mit meinen Tops. Ich habe mir zu jeweils Tops und Flops je drei Sachen rausgesucht. Manchmal ist es mehr so ein bisschen fahrerbezogen, manchmal teambezogen, manchmal Team mit einem Fahrer und so, ne? Aber es erklärt sich dann auch alles von selber. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit meinen Top 3. Und ich starte tatsächlich da mal mit einem Team, was schon offensichtlich ist, würde ich sagen. Deswegen fangen wir damit auch einfach mal an. Wir starten mit McLaren. Also, ja, sie haben so in den letzten paar Rennen so in Europa ein bisschen nachgelassen, muss ich sagen. Da waren einige Fehler drin, sowohl auf Fahrerseite, bei Lando Norris beispielsweise, aber auch bei Oscar Piastri in Spa mit dem Boxenstopp. Also, so bei beiden, aber auch halt eben viele Fehler vom Team, Thema Strategie und alles. Und das war nicht perfekt vom Team und vom Fahrer. Sie sind aber in einer komplett neuen Situation und das braucht halt einfach Zeit. Da haben andere Teams auch Zeit gebraucht, bevor sie sich vorne so etabliert haben, sag ich mal. Es ist ein sehr junges Team, junge Fahrer, die noch nicht so viel Erfahrung haben, sag ich mal, vorne, um die Siege mitzukämpfen, die sonst in der Vergangenheit, vor allem jetzt Lando Norris, weil der ja schon ein bisschen länger dabei ist, eher in so einer Verfolgerrolle waren und wenig zu verlieren hatten. Entweder geben sie 110% quasi und hauen alles rein und sie stehen auf dem Podium, ne? Oder es wird halt nichts und sie werden P7, aber das können sie sich halt aktuell nicht mehr erlauben, weil wenn sie jetzt auf P5, P6, P7 landen, dann ist es schon eigentlich eher eine Enttäuschung an einem Wochenende, weil sie halt eben vielleicht sogar das beste Auto haben, so im Gesamtpaket. Nicht immer vielleicht auf der Strecke, aber im Gesamten haben sie das beste Auto und kommen auf den meisten Strecken einfach am besten klar. Und dafür haben sie in den letzten paar Wochen vielleicht ein bisschen zu wenig Kapital rausgeschlagen, muss man sagen. Trotzdem hätte es sich jetzt auch falsch angefühlt, McLaren nicht mit auf diese Liste zu nehmen, zu den Tops, weil sie haben nur mal einen Schritt nach vorne gemacht. Sie sind am nächsten an Red Bull dran, auch wenn die anderen Teams natürlich auch noch aufholen können, aber sie haben es am besten gemacht. Sie haben zwei Fahrer, die sehr konstant sind und regelmäßig Punkte einfahren und deswegen musste ich sie jetzt halt einfach auch vorne mit erwähnen. Und ja, vor allem die Teamwertung ist natürlich noch nicht aus den Augen zu verlieren, da ja vor allem Red Bull auch weiterhin an Sergio Perez festhält, was ja in den letzten Wochen auch nicht die perfekte Kombination war, muss man sagen. Kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Aber da sieht sich ja McLaren deshalb auch vor allem in einer guten Position, um dann ja mit zwei Fahrern quasi das Red Bull-Team anzugreifen, um dann ja, vielleicht sogar die Konstrukteursmeisterschaft zu gewinnen, was ja für McLaren, das muss man sagen, wirklich ein Riesenerfolg wäre. Klar, sie haben es jetzt nicht immer perfekt gemacht in der Saison. Es gab einige Situationen, wo man hätte anders handeln müssen, eigentlich auch aus meiner Sicht. Wir haben Budapest, Ungarn, wo man. Es war schön, dass Oscar Piastri seinen ersten Sieg gefeiert hat. Er hat es auch sehr verdient gehabt, aber wenn man auf das. Auf die Weltmeisterschaft, sage ich mal, schaut, dann hätte man Lando Norris gewinnen lassen müssen. So, da gab es immer mal wieder andere Situationen, wo die Strategie nicht so richtig gepasst hat. Jetzt auch zuletzt in Spa, wo es keinen guten, so durchgezogenen Faden, sage ich mal, gab. Und deshalb, ja, läuft es noch nicht so ganz bei McLaren. Ich glaube aber, dass sie in diesem Jahr sehr viel lernen, was ihnen sehr hilft, womit sie dann bestimmt auch hoffentlich in der nächsten Saison dann ja aus diesen Erlernten, sage ich mal, Volles schöpfen können, um dann ganz vorne von Anfang an mit dabei zu sein, um Red Bull und Max Verstappen das Leben schwer zu machen. Weil ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall einen spannenden WM-Kampf. Genau. So, und das also zu meinem ersten Top. Dann machen wir weiter mit dem zweiten. Und das ist ebenfalls ein Team mit einem Mercedes-Motor, nämlich das Mercedes-Werksteam. Ja, Mercedes, glaube ich, ist jetzt auch nicht die Riesenüberraschung, hat einen Riesenschritt gemacht. Und von daher auf jeden Fall sehr stark, muss ich sagen. Das war ja wirklich echt eine starke so Trendwende, Aufwärtstrend-Trendwende mäßig, was sie da geleistet haben. Haben ja vor allem zu Anfang der Saison noch sehr geschwächelt. Dann gab es immer mal wieder Rennen, wo vor allem die Bedingungen dann mit den Kühlen, dem Mercedes, McLaren sage ich schon, dem Mercedes entgegengekommen sind. Beispielsweise Kanada, wo sie echt gute Rennen gefahren sind. Das Thema mit dem Wetter haben sie jetzt auch so ein bisschen, oder mit den Temperaturen und alles, haben sie auch ein bisschen noch besser in den Griff bekommen und sind jetzt tatsächlich eigentlich immer mit dabei, mindestens mal ums Podium zu kämpfen, wenn nicht sogar um den Sieg. Und von daher auf jeden Fall eine starke, ja, eine starke Saison von Mercedes, die ja auch gerade dabei sind, in der Konstrukteurswertung auf jeden Fall ein bisschen weiter hochzuklettern. Haben in den letzten Wochen definitiv auch mehr Punkte als Ferrari geholt, die ja beispielsweise noch vor Mercedes stehen, haben eigentlich auch zwei Fahrer, die regelmäßig punkten oder zumindest, wie gesagt, in den Punkten wiederzufinden sind. Klar hatten sie jetzt am Ende ein bisschen Pech mit dem Doppelsieg, der wurde ihnen ja quasi aberkannt. Es war dann nur halt der Sieg für Lewis Hamilton, nicht der Doppelsieg. Dagegen wichtige und viele Punkte verloren, das muss man auch sagen. Ja, genau. Aber ansonsten Mercedes auf jeden Fall stark unterwegs. Ich bin auch gespannt, wie es da weitergeht, ob sie dann doch nochmal das ein oder andere Update liefern. Wie gefährlich sie vielleicht auch McLaren dann doch nochmal werden können im Thema Konstrukteurswertung, wie weit sie auf Red Bull aufschießen können. Es wird, glaube ich, auf jeden Fall sehr interessant sein zu sehen. Und deswegen, ja, freue ich mich da auf jeden Fall drauf. Und deshalb gehört Mercedes auch zu meinen Tops der bisherigen Formel 1-Saison 2024. Und damit kommen wir dann zu meinem letzten Top. Und ich muss sagen, der ist auch relativ offensichtlich, aber man denkt vielleicht nicht sofort dran, weil das Team und die Person, von der wir sprechen, nicht direkt vorne um Podien und Siege mitkämpft. Deswegen fällt es immer so ein bisschen unter das Radar, aber ich glaube trotzdem, dass ihn viele auf dem Zettel haben, vor allem auch hier in Deutschland. Es handelt sich natürlich um Nico Hülkenberg mit dem Haas-Team. Also ich muss sagen, das Haas-Team hat auf jeden Fall einen guten Schritt nach vorne gemacht. Auch was das Auto angeht, aber auch eben Nico Hülkenberg, der zwei super starke Rennen abgeliefert hat, sowohl Österreich und in Silverstone, wo er echt fett punkten konnte mit zwei sechsten Plätzen. Diese sechste Plätze sind in dem unteren bis mittleren Bereich der Konstrukteurswertung echt Gold wert, weil das einfach super viele Punkte sind. Meistens sind die Teams dann nur so bei P9, P10 so nach den Top-Teams und dann mal so einen wirklichen Platz 6 einfahren zu können, das ist halt echt, wirklich, das sind echt viele Punkte, so in wenn man das mal so in Relation setzt. Deswegen sehr stark auf jeden Fall von Nico Hülkenberg und dem Haas-Team. Und ja, es macht schon Spaß, was die da aktuell so ein bisschen an den Start bringen, auch wenn man sagen muss, dass es die letzten beiden Wochenenden nicht so gut lief. Haben wir aber auch schon im vergangenen Podcast ein bisschen drüber gesprochen. Es waren jetzt auch nicht so die Haas-Strecken, muss man sagen. Generell Spa war Problem, dass man, glaube ich, nicht unbedingt das perfekte Setup gefunden hat. Da hatten einige Teams mit zu kämpfen, McLaren beispielsweise auch. Da hat man auch gesagt, man ist auf die, also diese, man hat nicht unbedingt den perfekten Flügel für solche Arten von Strecken wie halt in Spa. Ungarn war ein Thema mit der Hitze auch und deshalb, ja, glaube ich, kann man da jetzt auch wenig sagen, dass es jetzt super schlecht war oder so. Es war einfach so 2 Wochenenden, die nicht so gut waren. Davor lief es, wie gesagt, echt gut. Ich bin gespannt, wie sie dann aus der Sommerpause wiederkommen und wie Nico Hülkenberg dann ja seine Haas-Saison quasi beenden wird. Wird ja zur kommenden Saison dann zu Audi bzw. Sauber wechseln noch ein Jahr. Dann wird es zu Audi. Wird auf jeden Fall, glaube ich, für ihn auch nochmal erstmal eine schwierige Aufgabe. Audi ist ja auch gerade so ein bisschen im Umbruch. dann doch nochmal, nachdem unter anderem Andreas Seidel ja auch gegangen ist und Mattia Binotto der neue Chef wird beim Audi-Team. Es wird auf jeden Fall dann doch nochmal eine Umstellung werden und ich glaube, das ist sich Nico Hülkenberg auch klar. Er wird das Team erstmal so ein bisschen mit aufbauen müssen. Das ist jetzt nicht so ein Team, es wird jetzt nicht so sein, dass er direkt vorne mit dabei fährt und um Podien fahren kann. Es ist erstmal so ein bisschen, dass er vielleicht wirklich ein bisschen beim Auto mit der Entwicklung weiterhelfen muss als Fahrer. Das wird ihm aber klar sein und wer weiß, wie Audi 2026, komplett neues Reglement. Das kann sich sehr schnell ändern, wer dann vorne mit dabei ist. Und von daher, glaube ich, können wir uns da auf jeden Fall drauf freuen und sind natürlich auch gespannt, was Nico Hülkenberg da dann imstande ist zu leisten für ja, dann das Audi, beziehungsweise am Anfang ja noch Sauber-Team. Genau. Das also zu meinen Tops des ersten Formel 1 halben Jahres, keine Ahnung. War jetzt komisch, aber egal. Auf jeden Fall zur ersten Saisonhälfte, so können wir es sagen. Und ja, dann wollen wir natürlich jetzt auch noch einmal auf die Flops schauen. Ich glaube, ich brauche schon mit der Stimme gar nicht so hochgehen, weil es eigentlich nicht so schön ist. Natürlich haben einige Teams und speziell natürlich auch ein paar Fahrer nicht so performt, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Und ganz oben natürlich haben wir da auf der Liste Thema Red Bull mit Sergio Perez. Ich habe bewusst übrigens Red Bull draufgenommen und nicht nur Sergio Perez, weil ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, im negativen Sinne, also enttäuscht bin, was Red Bull macht. Da ist natürlich viel, ja, wie kann man das sagen, aktuell viel drin im Team, sagen wir es mal so. Also viele Diskussionen, Adrian Newey, der zurückgetreten ist, viel Uneinigkeit auch irgendwie so ein bisschen und diese Machtkämpfe, was natürlich ein Thema ist, was sich aufs Team ausbirgt, das ist natürlich klar. Und ja, deswegen ist es natürlich eine schwierige Situation und Red Bull geht in den letzten Wochen, der Trend geht eher nach unten als nach oben, muss man sagen. Sergio Perez hat da natürlich auch seinen Anteil, der mit dem Auto, ich würde mal sagen, fast gar nicht klarkommt. Wenig gute Momente in den letzten Wochen. Das Beste war jetzt wirklich, glaube ich, der dritte Platz, beziehungsweise nach der Strafe für Max Verstappen, der zweite Platz in Spa im Qualifying. Im Rennen ging aber auch wenig, muss man sagen, ist weit zurückgereicht worden und auch in den vergangenen Rennen wenig Punkte eingesammelt, dem Team wenig geholfen und was hinzukommt, was mit dann doch noch das Schlimmste, was dann noch die Kirsche auf der Sahne ist quasi, ist das Thema, dass viel kaputt gegangen ist an seinem Red Bull. Viele Teile, viele Crashs und das ist natürlich ein Riesenthema für Red Bull und vor allem auch in Zeiten des Cost Caps. Habe ich jetzt vermehrt gelesen, dass Red Bull da wohl mit einigen Problemen zu kämpfen hat, was dann auch die Weiterentwicklung angeht. Und das könnte für Red Bull noch ein wichtiges und schwieriges Thema sein, weil die Konstrukteurswertung ist ja prinzipiell, wenn man aufs Team schaut, die wichtigere Wertung als jetzt den Fahrertitel. Ich sag mal so, den Fahrertitel, da haben sie auf jeden Fall sehr gute Chancen, glaube ich, schon noch, dass Max Verstappen das mit seiner Klasse halten wird quasi. Aber die Teamwertung wird schwierig sein, wenn Mercedes und McLaren beispielsweise kommen. Ferrari würde ich auch noch nicht komplett abschreiben, auch wenn die es aktuell ein bisschen schwieriger haben. Und dann sind halt Punkte wichtig, die beide Fahrer erzielen. Und wenn Perez zu wenig Punkte erzielt, dann wird das Team diese Konstrukteurswertung verlieren. Und das wäre natürlich sehr bitter, weil nicht nur das Team, also nicht nur das Team davon profitiert, dass man mehr Geld zur Verfügung hat und sowas, sondern vor allem, wer auch davon profitiert, das sind die ganzen Mitarbeiter des Red Bull Teams und Mitarbeiterinnen. Die bekommen nämlich verschiedene Bonuszahlungen dadurch. Und natürlich, wenn man nur Platz 2 ist, dann gibt es nicht so viele Bonuszahlungen wie für Platz 1. Das ist natürlich auch klar. Und von daher ist das eine schwierige Situation für Red Bull. Durch die ganzen, wie gesagt, Crashes fehlt auch ein bisschen das Geld für die Weiterentwicklung, was auch ein Riesenproblem sein wird für Red Bull, weil andere einfach immer wieder Updates setzen, die auch funktionieren. Bei Red Bull haben wir jetzt gesehen, Ungarn-Update wurde erstmal abgebaut. Klar, man sagt, das passt nicht zu der Strecke. Okay, aber man kann ja auch nicht jedes Mal ein Update ranbauen und wieder abbauen an der Strecke. Ne? Das ist auch nicht der Sinn von einem Update. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie Red Bull nach der Sommerpause performen wird. Ist ja sowieso interessant, wenn wir jetzt nach der Sommerpause erstmal 4 Rennen mit Sanford Monza, also Europa-Reise neigt sich dem Ende. Dann geht es nach Baku und nach Singapur. Und dann haben wir erstmal natürlich noch eine kleine Pause. Vielleicht habt ihr es schon so gesehen, im Oktober rum, da ist dann erstmal noch eine kleine Formel-1-Pause, ähnlich wie die Sommerpause, nochmal so eine Herbstpause, bevor es dann wieder auch nochmal Richtung Amerika, Südamerika und sowas geht. Und ja, das könnte auf jeden Fall dann nochmal eine wichtige Phase werden für Red Bull. Ich bin gespannt. Es wird Strecken geben, auf denen sich Red Bull wieder sehr schwer tun wird. Ich glaube, Singapur wird auf jeden Fall wieder eine schwierige Tortur für Red Bull. Das haben wir schon im vergangenen Jahr gesehen. Und wenn wir jetzt auch schauen, wie sie aktuell, was aktuell ihre Stärken und Schwächen sind, dann wird Singapur wahrscheinlich wieder eher eine schwierige Nummer. Andere Strecken sehe ich sie dann wieder ein bisschen weiter vorne vielleicht. Richtung Monza bin ich gespannt, aber eigentlich hat Red Bull immer einen guten Top-Speed, deswegen könnte ich sie da auf jeden Fall auch wieder mit dabei sehen. Zandvoort, Heimspiel von Max Verstappen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was Red Bull da dann noch liefern kann. Genau. Also das zu meinem ersten Flop. Und dann machen wir weiter mit meinem zweiten Flop. Das klingt immer so fies, aber ja, ist halt leider so, ne? Und das ist tatsächlich das Sauber-Team. Also das Sauber-Team als einziges Team, noch ohne Punkte. Und ja, da gibt es gar nichts nach vorne, muss man auch klar sagen. Wirklich schwierig, was da gerade los ist. Dann natürlich auch noch die Führungswechsel, was, glaube ich, dem Team prinzipiell auch nicht gut tun wird. Und von daher ja, Riesenprobleme aktuell bei Sauber. Die Fahrer, ja, liefern auch nicht, ist hart gesagt, weil sie definitiv auch nicht das beste Auto dafür haben. Trotzdem glaube ich, dass andere Fahrer dann doch in der Lage wären, dann vielleicht doch mal den einen oder anderen Punkt einzusammeln. Also es fehlen so ein bisschen die Momente, das habe ich schon öfter mal gesagt. Und das ist einfach zu wenig aktuell, was Sauber sagt. Updates funktionieren nicht, kommen eigentlich gar nicht richtig zum Vorschein. Und ja, es gibt nicht mal irgendwie eine bestimmte Streckencharakteristik, wo man jetzt sagen kann, okay, auf dieser einen Strecke im Rennkalender wird der Alpha, der Sauber funktionieren und da werden wir dann wenigstens ein paar Punkte holen. Also nicht mal diesen Lichtblick sieht man, sage ich mal. Und deswegen, ja, aktuell schwierige Situation bei Sauber. Da muss man sich auf jeden Fall auch dringend nochmal zusammensetzen, glaube ich, und da auf jeden Fall dann doch nochmal drüber nachdenken, was man da machen kann. Dem Sauber-Team fehlt ja auch noch ein Fahrer fürs kommende Jahr. Mit Nico Hülkenberg hat man da, glaube ich, auf jeden Fall schon mal einen sehr guten, der vor allem dann auch im Qualifying punkten kann. Was ja prinzipiell auch immer ganz gut sein kann, wenn man wenigstens schon mal eine gute Ausgangsposition hat für das Rennen, um sich halt vielleicht dann auch mal vorne halten zu können. Und ich bin gespannt, wer es schaffen wird, neben Nico Hülkenberg zu sein. Da sprechen wir bestimmt auch nochmal drüber. Ja, und dann müssen wir mal abwarten, ne? Was beim Sauber-Team quasi so abgeht. Genau. So, und dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem letzten Flop. Der ist vielleicht ein bisschen hart und auch ein bisschen überraschend, aber ich dachte, ich bringe auch nochmal sowas rein, wo man vielleicht nicht direkt dran denkt. Und das ist tatsächlich in dem Fall Aston Martin. Ich bin jetzt nicht komplett enttäuscht, also da gibt es definitiv andere Sachen, wo ich mehr drüber enttäuscht bin als bei Aston Martin. Trotzdem muss ich sagen, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet von Aston Martin, vor allem nach dem letzten Jahr. Aber jetzt muss man ja sagen, dass sie manchmal nicht mal in die Punkte fahren, während andere Teams punkten, wie zum Beispiel Haas oder auch Alpha Tauri, die nicht mehr Alpha Tauri heißen, sondern die Racing Bulls sind. Ja, deswegen, das ist mir ein bisschen zu wenig. Es fehlt so ein bisschen auch, so ein bisschen. Ja, es fehlt einfach so ein bisschen was und diese Euphorie, die sie dann im letzten Jahr ausgestrahlt haben, als sie diese Podiumsplätze eingefahren haben, die fehlt. Die Updates funktionieren auch nicht so richtig und ja, das ist dann einfach auch zu wenig für ein Team, das eigentlich ja vorne mit dabei sein will, haben einen guten Motor mit Mercedes Power und deshalb müssen die sich da auf jeden Fall für die nächste Saisonhälfte auch nochmal definitiv ein bisschen steigern, wenn sie dann auch in der Konstrukteursmeldung ja, dann auf jeden Fall zumindest ihren 5. Platz festigen wollen, weil ich glaube, nach vorne wird es schwierig werden. Da sind die anderen Teams, Red Bull, McLaren, Mercedes und Ferrari zu stark und haben jetzt auch schon zu viele Punkte als die Grünen von Aston Martin. So, damit würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir über das, was aktuell sonst noch wichtig ist in der Formel 1. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr noch immer mit am Start seid. Genau, heute wollen wir natürlich auch noch über das sprechen, was aktuell so los war. Ja, was aktuell so los ist in der Formel 1, sagen wir es mal so. Und das ist natürlich ein Thema, was sehr wichtig ist, worauf wir lange gewartet haben und auch viel spekuliert worden ist. Und das ist natürlich der Wechsel von Carlos Sainz. Carlos Sainz hat nämlich Anfang der Woche bestätigt, beziehungsweise Anfang der letzten Woche bestätigt, dass er ja zum Williams-Team gehen wird für die kommende Saison. Und wohl auch für die darauffolgende Saison erstmal. Ja, wir haben ja schon so ein bisschen mit dieser Entscheidung gerechnet. Also so rund um Europa-Auftakt, da war es ja schon mal sehr heiß, das Williams-Thema. Dann wurde es ein bisschen kalt, vor allem als Flavio Briatore zu Alpine gekommen ist, gab es ja wohl dieses sehr gute Angebot vom Alpine-Team, was Carlos Sainz aber am Ende jetzt ausgeschlagen hat. Ist also zu Williams oder wird zu Williams gehen. Teamkollege von Alexander Albon. Da bin ich echt gespannt, weil ich finde, dass das eine sehr gute Fahrerpaarung ist, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie das beste Auto haben werden, um in die Punkte zu fahren. Aber das wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen sein. So, sorry. Kurze Pause. Genau, wir waren bei Sainz und Williams und die beiden. Ja, kommenden Teamkollegen Carlos Sainz und Alex Albon. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall uns auch auf ein spannendes Duell freuen. Und ja, für Carlos Sainz natürlich erstmal jetzt eine gute Entscheidung, dass er in der Formel 1 bleiben kann. Trotzdem waren, glaube ich, auch einige verwundert, dann doch irgendwie so ein bisschen über diesen Move, sage ich mal. Ich habe da mehrere Sachen gelesen. Also sowohl der Teamchef von Williams, James Vowles, der hat auch gesagt, eigentlich wäre sowas wie Red Bull die offensichtlichere Lösung gewesen. Und ich glaube auch, wer hat es gesagt, es waren Fahrer, ah ja, ich glaube, es war sogar Lando Norris, die ja, also Lando Norris und Carlos Sainz, die es ja auch ganz gut verstehen. Der hat auch gesagt, dass er es eigentlich verdient hätte, bei Red Bull und so zu fahren. Also so ein bisschen sowas noch, aber trotzdem glaube ich, dass es für Sainz nicht die schlechteste Lösung sein wird, weil er in ein Team kommt, was, glaube ich, gut arbeitet, was gut zusammenarbeitet, er einen guten Teamkollegen hat, wo er sich dann auch gut dran messen kann. Und was dann auf jeden Fall auch gut sein wird, glaube ich, für ihn, ist natürlich der Mercedes-Motor, der wohl vielleicht auch 2026 dann ein wichtiges Thema spielen oder sein wird. Von daher nicht die schlechteste Entscheidung, glaube ich, für Carlos Sainz, auch wenn es natürlich erstmal ein Rückschritt ist, wenn man von Ferrari kommt, ne? Brauchen wir auch jetzt nicht drüber diskutieren. Genau, also das so ein bisschen zu Carlos Sainz. Damit hat er ja übrigens auch das Audi-Angebot ausgeschlagen, also nicht nur das Alpine-Angebot, sondern eben auch das Audi-Angebot, was dann doch am Ende ein bisschen verwunderlich ist und war, weil es sehr viele Verbindungen gab eigentlich zu Audi. Also erstmal natürlich sein Vater, der ja sehr stark mit Audi verbunden ist, plus dann natürlich auch die beiden, ja, Teamchefs, die jetzt dann beide da waren, sowohl Andreas Seidel, der ja schon mit Carlos Sainz gut zusammengearbeitet hat, als auch Mattia Binotto, der ja auch schon mit Carlos Sainz zusammengearbeitet hat bei Ferrari, konnten ihn beide irgendwie auch nicht so ganz überzeugen, dann vielleicht doch zu Audi zu kommen. Ist auch interessant zu sehen, weil es dann doch irgendwie auch so einen kleinen Fingerzeig gibt für vielleicht 2026, wo die Chancen für Carlos Sainz dann besser sind. Also ist für Audi, glaube ich, auch nicht die beste Situation oder das Beste. Also sieht jetzt nicht super gut aus, sagen wir es mal so. Aber heißt natürlich jetzt auch noch nicht so viel. Kann sich auch noch viel ändern. Aber ja, trotzdem das auch noch mal so ein bisschen für den Hinterkopf quasi, um das ja einfach dabei zu haben. Genau, so. Und dann wollen wir natürlich auch noch kurz über Alpine sprechen, die ja ebenfalls einen neuen Teamchef haben mit Oliver Oakes. Der wird das Alpine-Team dann, ja, kommt zum Alpine-Team. Oder arbeitet aktuell noch in der Formel 2. Genau, also Alpine hat da jetzt erstmal Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung ist natürlich noch offen und das ist der Fahrer, wobei sich da jetzt auch die Gerüchte so ein bisschen sammeln, dass wohl Jack Doohan da als Favorit in dieses Rennen gehen wird, rund um den zweiten Fahrer bei Alpine. Mick Schumacher wohl eher mit schlechteren Karten. Thema, was auch noch aufgekommen ist, ist ja, dass der neue Teamchef von Alpine aktuell, wie gesagt, in der Formel 2 noch im Gange ist. Und ein Fahrer aus seinem Team bei der Formel 2 ist unter anderem Paul Aron, der keiner Junior-Mannschaft quasi angehört, also jetzt nicht bei den Red Bull Junioren beispielsweise, sondern Mercedes Junior ist, also kein Junior von irgendeinem Team, sondern einfach so frei quasi da fährt. Und der aktuell sehr stark performt, WM-Zweiter ist, das als Rookie, glaube ich, auch sogar. Und deshalb gibt es auch so ein bisschen die Gerüchte, dass er eventuell auch hochgezogen wird, auch wenn, glaube ich, Jack Doohan aktuell dann doch noch die wahrscheinliche Variante ist. Trotzdem einfach mal so auch, dass man das schon mal so gehört hat. Also könnte auf jeden Fall natürlich auch eine Möglichkeit sein für IP. Muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Genau, so, das also zu dem Alpine-Team, und da wollten wir noch ein Thema ansprechen, und das ist nochmal Red Bull, denn dort brodelt es weiterhin. Ich hatte das gerade auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Jetzt geht der Nächste nach Adrian Newey, geht nun auch Jonathan Wheatley, schon ein Puzzlestück, muss man sagen, von Red Bull. Ist ja Sportdirektor bei Red Bull Racing und auf jeden Fall schon lange dabei. Der wird das Red Bull-Team nun verlassen und in eine andere Position gehen, und zwar als Teamchef bei Audi. Auf jeden Fall auch ein interessanter Move, muss man sagen. Also auf der einen Seite, klar, er kriegt eine bessere Position. Also vom Sportdirektor zum Teamchef ist dann natürlich schon nochmal was anderes. Trotzdem ist er eigentlich bei Red Bull in einem Team, wo er momentan auf jeden Fall mehr Erfolg hat. Aber trotzdem gibt es ja auch Thema Machtkämpfe bei Red Bull. Das ist aktuell ein großes Thema. Und ja, vielleicht unter anderem auch ein Grund, warum Adrian Newey das Team wohl vielleicht eventuell verlassen hat. Und ne, also es hat auch wieder so ein bisschen was zu zeigen. Es wird auf jeden Fall auch eine sehr interessante Diskussion dann bestimmt nochmal geben in Zukunft. Und dann wird es vielleicht auch irgendwann bald mal noch so eine Entscheidung Richtung Max Verstappen geben, der ja auch noch nicht so, also klar, er hat einen Vertrag bei Red Bull, aber trotzdem ist er immer Thema bei Mercedes noch. Was ja für ihn momentan eigentlich auch nicht die schlechteste Idee wäre, weil ich prinzipiell mal sagen würde, dass der Mercedes vielleicht aktuell sogar ein Tickchen besser ist oder vielleicht, sagen wir mal, gleich gut ist wie der Red Bull. Von daher, wer ist für Max Verstappen mittlerweile, glaube ich, auf jeden Fall leistungsmäßig auf jeden Fall auch eine Option. Genau, so. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann zum Ende dieser Podcast-Folge. Ja, ich freue mich, dass ihr mit am Start wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mal schauen, was sonst noch los ist in der Formel 1, ob wir noch ein paar Themen kriegen. Und ansonsten schauen wir mal, dass wir vielleicht schon mal so ein bisschen vorausblicken, was uns noch erwartet. Und vielleicht können wir dann doch nochmal schauen, wie es bei den einzelnen Teams so aussieht. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch, und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch, und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.